Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist Thomas Meier. Heute ist er in Lausanne am Schiff. Frau Dahn, Sie sitzen mir hier gegenüber, Frau Dr. Diana Dahn. Wofür steht Schiff?
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois.
Also das Kantonsspital.
Universitätsspital Lausanne. Okay.
Gut, ich bin heute aus Zürich angereist. Es war ganz kalt und grau heute Morgen. Jetzt ist es hier schön sonnig. Wie geht es Ihnen heute?
Gut, ganz gut.
Was beschäftigt Sie gerade, beruflich oder privat?
Jetzt beruflich, da bin ich voll drin in Ausbildung von Studenten im vierten Jahr. Medizinstudenten, da habe ich enorm viele Kurse gegeben und heute die letzten zwei. Aber das ist noch nicht fertig mit dem Modul. Am Donnerstag und Freitag habe ich noch weitere Einsätze und dann ist es fertig für das Jahr.
Und was bedeutet das für Sie, dass es fertig ist? Dann haben Sie ja sicher noch zu tun.
Da habe ich andere Sachen zu tun, aber das hat mich wirklich seit ein paar Monaten beschäftigt. Wir haben alles umgestellt in diesem Modul und es gab viel zu tun. Und dann habe ich auch dementsprechend die Klinik ein bisschen vernachlässigen müssen. Und jetzt muss ich das nachholen, natürlich.
Wenn Sie sagen, Sie haben die Klinik vernachlässigt, was haben Sie dann nicht gemacht?
Die Berichte. Ganz viele Berichte warten auf mich. Aber wie man sagt, Papier ist geduldig. Von dem her, die warten einfach. Was ganz dringend ist, das muss ich dann schnell erledigen zwischendurch. Aber jetzt werde ich wieder Zeit haben.
Also blicken Sie jetzt auf das Ende dieser Ausbildungsphase mit Erleichterung oder mit Furcht?
Ah, mit Erleichterung.
Obwohl die vielen Berichte warten.
Obwohl, weil das hat mir auch Spaß gemacht. Und die Studenten sind herzig.
Wir haben uns vorhin kurz unterhalten, bevor ich hier Aufnahme gedrückt habe, über meinen Beruf. Ich bin ja jetzt nicht nur Autor, sondern auch Lehrer und habe erzählt, dass es mit den Teenagern und der Pünktlichkeit nicht so gut funktioniert. Und dann sagten Sie, mit den Studenten auch nicht.
Das ist so. Das ist tatsächlich so. Bei, glaube ich, keinem von diesen 8 Kursen waren sie pünktlich ruhig. Da konnten wir quasi nie auf Viertel nach beginnen.
Also waren sie unpünktlich und unruhig oder pünktlich, aber unruhig?
Beides.
Und das heißt, wie viel Verzögerung gab es jeweils?
3 Minuten.
Okay, ja, dann ist das bei Ihnen gleich wie bei mir. Ja. Haben Sie auch Konsequenzen, Sanktionen für sowas? Oder müssen Sie es erdulden?
Nein, nein, Sie haben keine Sanktionen. Aber was ich mache, irgendeinen Punkt, dann fange ich an zu reden. Und dann müssen Sie sich beruhigen. Und das tun Sie auch. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen unangenehm, wenn man so mit dem Kurs beginnt.
Das ist es. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Was haben Sie diesen unpünktlichen jungen Menschen denn beigebracht?
Während dieses Moduls haben wir über inflammatorische Erkrankungen geredet, nämlich über Psoriasis-Arthritis, über Rheumatoid-Arthritis und andere solche Erkrankungen und Konnektivitäten, Vaskulitäten, so ein bisschen alles, was Rheumatologie ausmacht.
Was ist ein Konnektivitide?
Eine Konnektivitis ist eine Erkrankung.
Dann habe ich es ja gar nicht richtig gesagt.
Also Konnektivitis ist, wie sagt man, Einzahl, also Singular. Und Konnektivitäten ist Plural.
Okay, dann habe ich den Singular falsch gefragt. Okay, was ist Konnektivitis?
Konnektivitis ist eine Autoimmunerkrankung, ist eigentlich eine Gruppe von Erkrankungen. Da gehören zum Beispiel Lupus, da hat man vielleicht schon von Lupus gehört, aber auch Systemsklerose, die macht die Haut zum Beispiel ganz verdickt, unbeweglich und befällt auch innere Organe wie Lunge oder Niere, also ganz schlimm. Sjögren-Syndrom ist auch noch so eine. Also es sind eigentlich rheumatische Erkrankungen, die mit Autoimmunität einhergehen. Das heißt Antikörper gegen sich selbst. Und alle können eben die inneren Organe befallen.
Das heißt, die Konnektivität besteht zwischen was und was?
Konnektivitis, wieso man Konnektivitis sagt?
Ja, das heißt der Verbinden.
Das wohl selber, das kommt von Connective Tissue, von Kollagen, von Connective Tissue.
Also wenn zwei Leute nicht voneinander loskommen, kann ich nicht sagen, sie leiden an Konnektivitis.
Das nicht.
Ich stelle die Frage immer und allen, wieso dieses Fachgebiet der Rheumatologie? Wie kam es dazu?
Das ist eine lange Geschichte, aber die kann man auch ein bisschen verkürzen. Also ursprünglich wollte ich eigentlich Endokrinologie machen, wie übrigens meine Bürokollegin.
Die hören wir hier im Hintergrund ein klein wenig.
Genau. Und da musste man sowieso mit inneren Medizin beginnen. Aber vor der inneren Medizin war ich in einer Reha-Klinik. Und in der Reha-Klinik war mein Chef ein Rheumatologe, Professor Stoll. Und so kam ich in Kontakt mit der Rheumatologie. Natürlich war ich früher im Studium auch in Kontakt mit der Rheumatologie und das hatte mir gefallen. Als ich in der Reha war, da habe ich gemerkt, das ist etwas, das wäre etwas für mich. Die Atmosphäre hat mir gefallen. Ich meine, das sind alle auch manchmal Zufälle, wie wir mit anderen Leuten zusammenkommen, wenn wir treffen. Und so habe ich gemeint, doch, das wäre was für mich. Und so ist es dazu gekommen.
Wenn Sie sagen, es hat mir gefallen, was hat Ihnen genau gefallen?
Die Überlegung, also so ein bisschen das Detektivspiel. Wie komme ich zur Diagnose? Die Rheumatologie ist so breit. Und da muss man sich gut überlegen, was ist die Differentialdiagnose? Weil schlussendlich alle haben Gelenkschmerzen, die Patienten, die zu uns kommen. Und man muss also wirklich ganz vieles können. Das finde ich reizend, dass man eben diese Detektivarbeit macht. Und noch dazu kommt die Tatsache, dass man zum Beispiel Gelenk punktieren kann. Also das ist ein bisschen mehr als nur Anamnese und klinische Untersuchung. Das ist natürlich auch schön. Aber man kann Gelenkpunktion machen, man kann auch Ultraschall machen, das mache ich auch sehr gerne. Und Kapillaroskopie, das heißt eben die Untersuchung der Kapillaren, das macht man an Nagelfalz. Das ist vielfältig, die Rheumatologie.
Also es ist abwechslungsreiche Polizeiarbeit.
Genau, ja genau. Ja. Also so kann man das...
Warum dann nicht abwechslungsreiche Polizeiarbeit? Das wäre ja dann auch
ohne Medizin.
Für, ohne das Ganze Medizin. Ohne Medizin, dafür mit Blaulicht.
Ohne übertreiben zu wollen, muss ich sagen, ich hatte die Idee, Ärztin zu werden, schon in der 8. Klasse. Und von dem her ging ich eher in die Richtung Medizin und nicht nur Polizei.
Und jetzt haben Sie
als
beides.
Als Detektivin, ja genau, jetzt habe ich beides.
Jetzt ist die Endokrinologin schon raus, wir können Sie nicht fragen, aber Sie haben vorhin gesagt, das wäre eigentlich Ihr bevorzugtes Gebiet gewesen, zunächst.
Ja.
Warum das?
Das war auch, das ist wirklich sehr feine Polizeiarbeit, finde ich. Das sind komplexe Mechanismen, Wechselwirkungen zwischen den Hormonen. Das ist wirklich sehr gut begrenzt als Gebiet. Das hätte mir gefallen. Das hätte mir wirklich gefallen. Und da wäre auch der Ultraschall dabei. Da hätte ich auch nicht Nein gesagt. Aber schlussendlich hat mich das Leben so geführt, dass ich zur Rheumatologin wurde.
Und wenn wir jetzt in die 8. Klasse gehen, was hat Sie da zur Medizin hingezogen?
Die Biologie, Biologieunterricht. Um zu verstehen, wie der Körper funktioniert, wie komplex das ist, das hat mir gefallen.
Und wenn wir noch ein bisschen mehr zurückgehen, woher kommen Sie?
Ursprünglich komme ich aus Rumänien. Ich wurde in Bukarest geboren. Da habe ich mein ganzes Studium in Bukarest gemacht. Und da bin ich mit meinem Mann nach Stuttgart umgezogen. Und da habe ich die Gelegenheit gehabt, Deutsch zu lernen.
Wieso zieht man nach Stuttgart um?
Das war mehr so ein Zufall, muss man sagen. Mein Mann hatte Freunde und der eine Freund hat gemeint, ja, das wäre gut, wenn er in Deutschland arbeiten würde. Und damals gab es viele Möglichkeiten für die Informatiker, das zu machen. Und der ging mit, mein Mann. Und ich ein paar Monate später.
Als Sie schon Arbeit dazu in Stuttgart gefunden hatten.
Genau.
Ja.
So kam das. Und eigentlich, wie sind wir in die Schweiz gezogen? Das ist auch interessant, weil der Cousin meines Mannes, der wohnte schon in Vevey. Das ist unweit von wo wir jetzt wohnen, mit seiner Familie. Und wir hatten sie schon mehrmals besucht. Und eigentlich haben wir danach gedacht, das wäre schön, wenn wir näher zur Familie wären. Und schlussendlich haben wir das auch geschafft. Aber in einer ersten Zeit waren wir eher in der Nähe von Zürich und ein paar Jahre später da, wo wir jetzt sind, nämlich in La Tour de Paix, ganz in der Nähe von Vevey.
Das heißt, Sie haben ein ganzes Leben zurückgelassen in Rumänien und auch Ihre Familie. Wie war das für Sie?
Das war eigentlich nicht genau so, weil meine Eltern damals in Brasilien waren. Mein Vater ist Diplomat und die waren lange Zeit weg. Und an der Zeit waren sie auch weg. Meine Schwester war schon in Brasilien mit ihnen.
Also es war umgekehrt, man hat sie zurückgelassen.
Ja, kann man so sagen, man kann das auch so sehen. Und somit war das auch nicht so schwierig. Und viele meiner Freundinnen waren schon weg. Also das war schon, es gab schon viele, die weggingen, entweder während des Studiums oder kurz danach, um das Glück in woanders zu finden.
Warum möchte man das Glück woanders finden?
Aus ökonomischen Gründen war damals, weil das ist schon 24 Jahre her. Damals war die Situation in Rumänien ökonomisch gesehen nicht hervorragend. Und für die Ärzte noch weniger.
Warum das?
Weil die Löhne auf jeden Fall für einen Assistenzarzt extrem tief sind. Die sind immer noch tief, aber vielleicht ein bisschen besser, je nach Spezialität. Und ich hatte Freundinnen, die einfach sich nicht leisten konnten, eine eigene Wohnung zu haben und von den Eltern unterhalten wurden.
Wie ist die Situation heute?
Es ist sicher etwas besser, aber für die Assistenzärzte ist es immer noch problematisch. Ich kann das aus Erfahrung sagen, weil meine Schwester jetzt gerade in der Assistenzzeit ist und sie hat relativ wenig Geld und sie muss noch Unterstützung von der Familie haben.
Das bedeutet aber nichts Gutes für Rumänien, wenn die Talente abwandern, oder?
Das ist schon so. Das ist schon so. Und das habe ich auch bedauert, das zurückzulassen. Und es ist nicht gerecht, kann man sagen.
Das heißt, Ihre Schwester wird Rumänien auch verlassen?
Sie war lange Zeit in Brasilien und ich denke nicht, dass sie Rumänien wieder verlassen wird. Ich glaube, dass sie ist zurück, um da zu bleiben. Aber es ist schwierig für sie, aus finanziellen Gründen. Das ist so.
Da gehört offensichtlich doppelt so großer Idealismus dazu in dem Fall.
Ja.
Und jetzt kennen Sie Rumänien und Deutschland und die Schweiz. Welche Unterschiede kommen Ihnen in den Sinn?
Sprachlich. Gut, ich habe mir die Frage nicht gestellt. So. In Stuttgart war ich nicht berufstätig. Das hat viel Spaß gemacht, in Stuttgart zu sein, weil ich in der Volkshochschule Deutsch gelernt habe. Und da war mehr Freizeit, das war lustig. Ich war viel mit Kollegen unterwegs und es war auch das erste Mal, dass ich mit meinem Mann in einer Wohnung gewohnt habe. Das war ein neues Leben Von dem her, das waren gute Zeiten.
Wie kam dann die Arbeit zurück in Ihr Leben?
Als ich in der Schweiz war, also circa ein Jahr später, da habe ich angefangen, mich zu bewerben. Und nach vielen, sehr vielen Monaten, fast ein Jahr, glaube ich, ist es vergangen, dann habe ich die erste Stelle bekommen. Eben in dieser Reha-Klinik in Schinznachbad. Das war meine erste Stelle. Und das war auch mein quasi erster Kontakt mit Schweizerdeutsch. Und das war etwas schwierig zu Beginn. Ich habe sogar Kurse gemacht in Zürich.
Für Schweizer?
Sprachkurse, ach, für das Schweizerdeutsche. Gibt's? Das gibt's. Das gibt's.
Wusste nicht mal ich.
Das war lustig und da habe ich gemerkt, wie weit unten ich mit der Sprache war. Aber was interessant ist, man kann den Leuten immer noch sagen, ja, zeigen Sie mir genau, wo es schmerzt, dann versteht man.
Können Sie denn jetzt Schweizerdeutsch?
Ich glaube, ich könnte schon ein bisschen was sagen, ja, wenn ich müsste.
Ich glaube, Sie müssen nicht, man versteht Sie sehr gut so. Wenn Sie mit Schweizerdeutsch in Kontakt gekommen sind, sind Sie auch mit Schweizerinnen und Schweizern in Kontakt gekommen?
Ja, sicher.
Wie war das?
Schön, ja.
Wie nehmen Sie uns wahr?
Also ich weiß, dass mich jemand ganz zu Beginn gefragt hat, genau das Gleiche, es war ganz zu Beginn, und das Erste, was mir im Sinn gekommen ist, ist, dass man so ehrlich ist miteinander.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Das hat mir so gefallen. Ich fand einfach die Offenheit, dass man sich irgendwie nicht verstellt. Das war mein erster Eindruck.
Sind Sie sicher, verwechseln Sie das nicht mit Deutschland? Sie sprechen von derselben Schweiz.
Ja, also ich glaube, ich habe das vielleicht mit Rumänien verglichen. Das war offensichtlich für mich. Das war ein riesiger Plus für mich.
Wie ist es denn in Rumänien?
Ja, man ist sich nicht sicher, ob man ehrlich ist miteinander. Oder wenn man etwas sagt, dann ist man auch nicht sicher, ja, wird das zustande kommen oder war das mehr so ein bisschen ein Wort, das gesagt wurde und einfach unverbindlich.
Worauf führen Sie das zurück?
Ich glaube, es ist Geografie, Politik, Tradition. Also man ist so ein bisschen lockerer oder in dieser Hinsicht. Man improvisiert gerne. Man ist weniger rigorös, denke ich. Und das ist wahrscheinlich, so sind wir.
Würden Sie das auch über sich selbst sagen?
Nein, ich glaube, mir passt mehr diese Struktur. Also ich bin eher organisiert oder ich versuche es organisiert zu sein.
Ja, das gefällt uns hier sehr, das stimmt.
Genau, ich glaube, ich habe mich gut angepasst.
Und wenn Sie jetzt zurück nach Rumänien gehen, wann war das letzte Mal?
Das war entweder im Sommer oder für Ostern war ich in Rumänien
und dann
mit
fällt
der ganzen
Ihnen,
Familie.
Dann fällt Ihnen dieser Mentalitätsunterschied wieder auf?
Ja, sie fällt mir auch hier auf, wenn ich mit Rumänen zu tun habe, je nachdem.
Was passiert dann?
Da muss man einfach offen sein und tolerant sein und vom Anfang an sagen, okay, gut, das kommt oder kommt nicht zustande, das sehen wir dann. Das ist je nachdem, was man macht. Also wenn man eine Wanderung plant, dann ist es auch nicht schlimm, wenn das nicht zustande kommt. Im Beruf, dann nimmt man das auch nicht so leicht.
Ich denke, es gäbe viele, die nun einwürfen, dass das bei uns durchaus auch so ist. Das Unverbindliche, das ist in den letzten Jahren verstärkt aufgetreten.
Aber wahrscheinlich weniger als in Rumänien, würde ich sagen.
Das hat auch mit der Technik zu tun. Früher gab es nur dieses Festnetztelefon, damals hieß es einfach Telefon. Und wenn man sich verabredete, dann galt das. Man hatte die technische Möglichkeit gar nicht, sich kurzfristig wieder rauszunehmen oder sich was anderes offen zu halten.
oder zu sagen nach einer Stunde, ach, ich gehe erst jetzt los.
Das ist etwas lange.
Ja, das ist so. Also diese...
Muss ich mir das vorstellen unter rumänischer Unverbindlichkeit?
Ja, das ist möglich. Das ist je nach Person, aber das kann vorkommen, durchaus.
Was ist die Sonnenseite dieser Unverbindlichkeit?
Die Sonnenseite ist wahrscheinlich eher die Spontanität. Ja. Dass man sich auch schnell sich mal verabreden kann, ohne im Voraus 2-3 Wochen oder sogar mehrere Monate im Voraus zu planen.
Das ist wiederum sehr stark hier.
Ja.
Ja.
Das ist so. Das ist so. Aber ich mag auch, wenn man sich darauf verlassen kann, wenn man weiß, jetzt haben wir etwas abgemacht und dann ist es so.
Das heißt, Sie haben hier mit den verlässlichen Leuten, die auch spontan sein können, einen Freundeskreis gefunden?
Das ist eine gute Frage. Wir haben beides. Meistens ist es entweder oder.
Wenn Sie hier arbeiten, was macht Ihnen am meisten Freude?
Die Patienten so im Langzeitverlauf zu sehen, um sie kennenzulernen, also eine Beziehung zu entwickeln. Das macht Spaß.
Also auf dem Notfall wären Sie nicht zu Hause?
Doch, doch, das auch. Da kann man auch mehr zum Beispiel Punktionen machen, das ist auch schön. Das heißt, man kann eine Diagnose stellen oft durch die Punktion und man kann auch den Leuten sofort Hilfe anbieten. Weil man weiß, eben die Punktion, da wird man auch etwas spritzen und das bringt dann Linderung.
Wenn Sie von Punktieren sprechen, gehen da Sachen ins Gelenk oder kommen aus dem Gelenk heraus?
Da kommen sie vom Gelenk heraus, wenn man aspiriert. Und da kann man auch infiltrieren, dann kommen Sachen ins Gelenk rein.
Was gefällt Ihnen besser?
Beides, beides. Also abpunktieren, das ist, das verschafft auch Linderung durch das reine Volumen, das man rausnimmt. Und da kann man die Diagnose stellen, also das Punktat einfach zur Analyse schicken. Und wenn man infiltriert, da bringt man zum Beispiel Cortison rein und das bringt Linderung. Und meistens machen wir das zusammen. Aspirieren, nur die Spritze wechseln und dann infiltrieren. Man wird nicht zweimal stechen.
Sie haben gesagt, Ihnen gefällt die Langzeitbetreuung. Was tun Sie für diese, damit die gut funktioniert?
Man muss mit den Leuten sprechen und auch nicht nur über die Krankheit selber, sondern auch über den Rest, über den Kontext, die Familie, Freizeitaktivitäten, was die Leute so bewegt. Ein Thema, das mir jetzt im Sinne kommt, ist die Ausbildung auf Gymnasium-Ebene oder Studium oder einfach ein Beruf. Ich mache noch die Transitionssprechstunde zusammen mit den rheumatologischen Pädiatern. Das heißt, die Jungen, die bald erwachsen werden, also wir können auch in der späten Adoleszenz beginnen, die werden eben diese Transition durchmachen, die medizinische Transition, die zuerst von den Pädiatern, rheumatologischen Pädiatern betreut wurden, die kommen dann zu mir und ich mache dann mit den Pädiatern zusammen die Sprechstunde. Und wenn die Jungen bereit sind, dann kommen sie zu mir. Und was ich sehr mag, ist einfach zu schauen, wie sie sich entwickeln, was sie machen. Machen sie einen Beruf oder sind sie im Studium? Es gibt viele, die viele Ideen haben, die Sachen entwickeln, die ein Geschäft machen. Also ich finde das faszinierend.
Wer stellt da mehr Fragen, Sie oder die Patientinnen und Patienten?
Also zu Beginn stellen Sie mehr Fragen, was die Krankheit anbelangt, Behandlung, Langzeit, Prognose, Beruf und dann bin ich dran. Also ab einem gewissen Grad, wenn ich Sie gut kenne, dann werde ich wahrscheinlich auch mehr Fragen stellen.
Erneut die Polizeiarbeit.
Ja, aber das ist dann nicht nur, um medizinisch etwas herauszufinden, sondern auch etwas über ihr Leben zu erfahren.
Bleiben solche Beziehungen über das Behandlungsende hinaus bestehen?
Das ist selten, dass wir ein Behandlungsende haben, weil es geht um chronische Erkrankungen. Die können wir im Moment nicht heilen. Das heißt, selbst wenn eine Krankheit in der Remission ist, und vielleicht sogar ohne Medikamente, wir müssen die Leute weiter betreuen und ab und zu mal sehen.
Zwecks Kontrolle.
Ja, von dem her hat das oft kein Ende.
Wenn die Krankheit zurückkommt, merken das die Patientinnen und Patienten oder merken sie das anhand der Kontrolle?
Es kann beides sein. Vor allem bei den jungen Patienten, die über die Transitionssprechstunde zu mir kommen, habe ich festgestellt, dass sie irgendwie resistenter sind auf Gelenkschmerzen. Und da weiß ich, bei den meisten muss ich sie von Kopf zu Fuß untersuchen, wenn sie mir sagen, ja, alles ist gut, weil sie manchmal gewisse Gelenkschwellungen ignorieren oder sie einfach so wenig wahrnehmen, dass sie für sie überhaupt kein Problem darstellen. Und ich finde sie und nicht der Patient. Aber in den meisten Fällen ist der Patient, der sagen kann, ich habe jetzt wieder Gelenkschmerzen, da tut's weh oder das ist geschwollen.
Diese jugendliche Resistenz, worauf fühlen Sie die zurück?
Das kann ich nicht sagen, aber das habe ich gemerkt, vor allem bei den jungen Patienten.
Wir sprechen von Männern.
Nein, Männer, Frauen, beide Geschlechter. Aber ich kann nicht sagen. Mir ist es nicht bekannt, was das Mechanismus ist.
Ist das etwas Gutes oder etwas Besorgniserregendes?
Also besorgniserregend nicht.
Man könnte sagen, die spüren sich nicht.
Ja, aber ich glaube, es ist mehr in Bezug auf Gelenke. Man muss nicht Angst haben, sie spüren sich überhaupt nicht. Ich denke, entweder ist der Körper irgendwie angepasst an den Schmerzen und deswegen spüren sie das nicht oder sie ignorieren einfach. Das ist manchmal auch gut, auch gesund, um seine Probleme, seine medizinischen Probleme zu vergessen, um quasi normal leben zu können.
Das wäre dann die Kehrseite.
Genau, ja. Ich denke, es ist nicht besorgniserregend, aber man muss das wissen und deswegen soll man auch die Leute weiter kontrollieren.
Mit anderen Worten, wenn ich mal bei Ihnen in Behandlung bin, dann bleibe ich.
Je nachdem, was Sie haben, also für Rückenschmerzen, da kann es sein, dass wir das Problem punktuell behandeln oder dass der Hausarzt das weiter betreuen kann. Aber die entzündlichen Rheumaerkrankungen, die soll man betreuen.
Was passiert, wenn man das nicht tut?
Je nach Schwere der Erkrankung, es kann sein, dass die Gelenke dann mit der Zeit kaputt gehen. Früher eine Arthrose machen. Früher, als wenn man das sowieso entwickelt.
Wenn wir uns da zurückversetzen, 500 oder 1000 Jahre zurück, wie war das da? Die Krankheiten gab es ja da auch schon.
Genau, also die Gelenke gingen kaputt und diese Rheumaerkrankungen, die haben nicht nur Gelenkprobleme. Es kann sein, dass die internen Organe betroffen sind. Zum Beispiel die Lunge, haben wir noch gesagt, bei der Sklerodermie zum Beispiel. Und wenn man da nichts macht, dann lebt man weniger und mit Atembeschwerden. Das ist nur ein Beispiel, aber Lupus zum Beispiel macht auch Nierenbefall und das kann auch zu Niereninsuffizienz führen. Und damals gab es keine Dialyse. Da können Sie sich vorstellen, wie man damals geändert hat.
Ich glaube, sehr viele Leute sind elendiglich verreckt unter schlimmsten Schmerzen.
Das ist so. Also wir haben wirklich Glück, dass wir heute in der Schweiz leben.
Ja, nur schon die Einführung der Anästhesie war doch schon mal begrüßenswert.
Genau.
Wenn Sie sagen, wir sind froh, dass wir in der Schweiz leben, wo könnten wir auch noch leben und es wäre ein Problem diesbezüglich?
Ich denke vor allem an die Therapie, an die teuren Therapien, die wir heute zur Verfügung haben, die andere Länder sicher nicht so einfach haben, die Biologika. Und es gibt sicher Länder, wo das Gesundheitssystem nicht so reibungslos funktioniert wie bei uns. Da hat man keinen Zugang zu einem Arzt, geschweige denn zu einer teuren Therapie.
Die Krankenkassenprämien steigen unaufhaltsam und werden für viele Menschen zunehmend zum Problem. Aber das ist der Preis, den wir bezahlen müssen für dieses Gesundheitssystem.
Das ist so, das ist so. Und jetzt müssen wir schauen, was mit dem TARDOC passiert, mit dem neuen Tarifsystem, das Anfang nächstes Jahres in Kraft tritt. Ich glaube, das wäre auch ein Thema oder das war der Grund, warum dieses System eingeführt wird, um so eine Bremse für die Kosten zu beschaffen.
Also den Anstieg zu verlangsamen.
Oder so. Ja, also auf jeden Fall, wir reden über Kostenneutralität in den ersten Jahren.
Aber günstiger wird es nicht mehr.
Günstiger sicher nicht. Und man muss denken, wir haben so viele neue Therapien, neue Möglichkeiten für die Bildgebung zum Beispiel. Die Bevölkerung, die will das, die verlangt das auch. Das ist auch ein Punkt.
Inwiefern verlangt sie das?
Ja, man macht ein bisschen Druck auf den Arzt. Wir sind ständig unter Druck. Wenn man sagt, als Patient, und das habe ich auch gehört, selber gehört, also nächstes Jahr werde ich meine Franchise auf 300 herabsetzen und so kann ich alle Untersuchungen machen. Da will ich wissen, wie es bei mir steht. Obwohl es keinen Anlass gibt. Es ist eben nicht nur, was sie machen können, sondern auch, was wir damit machen. Und der Druck ist da. Die Leute wissen, dass wir mehr Möglichkeiten haben und sie werden immer sagen, aber das möchte ich auch. Und wieso machen sie das nicht bei mir?
Was sagen sie dann?
Ich kann sagen, wir machen das, was eine Konsequenz hat. Typisch ist Rückenschmerz. Rückenschmerz, ja, wieso habe ich Rückenschmerzen? Ich habe gesagt, ja, es gibt dann verschiedene Strukturen, die da wehtun können. Es geht über Bandscheibe, Muskel etc. etc. Und da will man wissen, ja, aber was ist es bei mir? Ich möchte ein MRI machen. Da muss ich sagen, das MRI bringt uns nicht weiter. Wir haben ein Röntgen gemacht. Ja, aber was ist das? Und bei mir wird das nicht klappen, aber vielleicht beim nächsten Arzt wird das schon klappen. Da bekommt man am Schluss schon das MRI.
Und wenn man dann das MRI hat, das Nutzlose?
Ja, da wird der Patient sagen, ja, ich habe Rückenschmerzen und man weiß nicht, was ich habe. Ich glaube, man braucht, oder viele brauchen etwas Palpables, etwas, was man objektivieren kann und ist nicht zufrieden, bis man das gefunden hat. Und typischerweise bei Rückenschmerzen werden wir das wahrscheinlich nicht finden. Auch wenn wir ein bisschen Abnutzung finden, ist das vielleicht nicht der Grund für die Rückenschmerzen.
Was ist denn der Grund für die Rückenschmerzen? Ja,
das ist komplex. Das ist komplex. Das sind eben möglicherweise viele Strukturen, die darin involviert sind. Und es kann sein, dass es eine Schieflage gibt oder dass eben wie eine Skoliose. Oder es gibt eine Beinlängendifferenz und da steht man ein bisschen schief. Oder eine muskuläre Disbalance. Alles ist möglich. Oder repetitive Bewegungen, die einfach ungünstig sind für den Rücken.
Was ist mit mentalen Herausforderungen? Gibt es da auch Zusammenhänge?
Ganz bestimmt. Weil wenn es einem nicht gut geht, egal aus welchem Grund, da ist man viel empfindlicher auf alle Sensationen inklusive Schmerz. Das ist ein großes Thema. Aber das kann man den Leuten schon erklären, wie der Bezug ist zwischen einer Herausforderung, sei es eben psychisch, psychologisch, beruflich, was auch immer, und dieser Überempfinden vom Schmerz.
Sie haben vorhin Druck angesprochen, unter dem Sie stehen. Ist das etwas, was Ihnen täglich widerfährt?
Zum Glück nicht täglich.
Also man fordert Dinge von Ihnen?
Ja, genau. Ja, das ist vor allem bei solchen Situationen, also Rückenschmerzen klassischerweise oder wenn die Diagnose einfach nicht sehr klar ist, das erkläre ich immer den Leuten, in der Rheumatologie müssen wir als Ärzte und müssen sie als Patienten mit Unsicherheit leben können. Es ist nicht alles schwarz und weiß.
Darin ist der Mensch ja nicht besonders gut.
Ich verstehe das völlig, dass man frustriert ist, wenn man keine klare Diagnose hat. Und dann versuche ich einfach den Leuten zu vermitteln, dass selbst wenn die Diagnose nicht ganz klar ist, dass wir sie trotzdem behandeln können, auch wenn der Name nicht definitiv ist. Manchmal wissen wir dann mehr mit der Zeit. Aber ich glaube, es ist schwierig, mit dieser Frustration zu leben als Patient.
Also geht es um Kontrolle?
Ganz bestimmt, ja. Man hat die Kontrolle nicht über einen wesentlichen Bereich seines Lebens und das ist schwierig zu akzeptieren.
Zumal die Diagnose ja die Schmerzen nicht beseitigt. Wenn ich weiß, wie es heißt, tut es mir nicht weniger weh.
Genau.
Oder täusche ich mich da?
Nein, das ist schon so. Je nachdem, also wenn wir eine klare Diagnose haben, dann wissen wir im Prinzip auch, wie wir das behandeln können und somit die Schmerzen lindern, wenn nicht schon ganz wegbringen. Aber wenn schon mal die Diagnose unklar ist und wir im Dunkeln tappen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es unangenehm ist für die Patienten.
Ist ja auch nicht das, was man hören will von einer Ärztin, dass sie im Dunkeln tappt.
Das ist schon so. Und man denkt auch, ja, wie ist das möglich heutzutage, wenn wir omnipotent sind. Aber das ist so. Und das versuche ich dem Patienten ehrlich zu sagen. Man muss ehrlich sein. Man sollte nicht irgendeine Diagnose auftischen und sagen, wir machen das so, ich kann alles. Man muss schon ehrlich sein und sich zurücknehmen und sagen, so viel kann die Medizin heutzutage.
Aber mehr nicht.
Aber im Moment mehr nicht.
Wenn Sie diese Frustrationen erzeugen durch solche Aussagen, wie gehen Sie dann damit um, wenn die Frustration den Raum beherrscht?
Man muss dem Patienten schon klar sagen, dass man ihn versteht. Also wenn man Verständnis zeigt, ist die Atmosphäre schon etwas weniger bedrückend. Das kann schon sehr bedrückend sein. Vor allem zu Beginn, wenn man erst die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose bekommen hat, da muss man das ein bisschen entschärfen, würde ich sagen. Und wenn man Verständnis zeigt und sich auch zeigt als Mensch und sagt, ich verstehe das, wir sind in einer unklaren Situation, aber wir können Sie schon behandeln, wir können schon was für Sie machen. Und wir werden sie weiter betreuen, sie sind nicht alleine, da kann das schon helfen. Ich denke, man muss das machen, zeigen, dass man Interesse hat an der Person und dass man die Person versteht, inklusive seine Frustration wahrnimmt.
Nebst Polizei ist es also auch Beziehungsarbeit.
Das ist auch viel Psychologie, ja, das ist so.
Geben Sie das den Studentinnen und Studenten auch mit?
Wenn sie in der Sprechstunde kommen, schon. Man muss das erlebt haben, damit man das versteht. Und wir haben dann Studenten, die so einen Turnus machen bei uns.
Die das dann miterleben?
Die das miterleben. Also der klassische chronisch Schmerzpatient. Das gibt viel Einsicht in unsere Arbeit.
Ich habe während meiner Podcast-Reise viele Onkologinnen und Onkologen kennenlernen dürfen. Die haben alle berichtet, dass sie da hängen geblieben sind, weil es so stark mit Beziehung zu tun hat. Würden Sie das auch sagen über Ihr Fachgebiet? Danebst ist sehr spannend ist natürlich.
Ich denke, dass jeder, der so ein Fach macht, mit Patienten über Langzeitbetreuung, das ist ähnlich. Aber man muss es lieben, Leute einfach über die Jahre hinweg zu betreuen. Ich denke, wer ambulante Medizin macht, kommt in diese Kategorie. Nicht unbedingt nur Onkologen. Hausarztmedizin, glaube ich, das ist eine ähnliche Situation. Rheumatologie klassisch, weil wir dann chronisch Kranke haben. Nicht nur das, aber das gefällt mir. Das gefällt mir.
Ich habe Sie vor, ich weiß nicht, einer halben Stunde gefragt, was Ihnen gefällt an Ihrer Arbeit. Sie haben ja bereits erzählt, was Ihnen nicht so gefällt, nämlich, dass man Sie unter Druck setzt. Gibt es noch was anderes, mit dem Sie hadern?
Papierkram, administrativ. Ich habe das Gefühl, das ist einfach immer mehr, was man von uns erwartet und verlangt. Berichte, Dokumentation von jeder Gäste, die wir haben, von jedem Telefonat, Versicherungsberichte. Da haben wir auch immer mehr Schwierigkeiten bei den Kostengutsprachen. Also wir haben einfach teure Medikamente, wie die Onkologen übrigens, für welche wir einfach eine Kostengutsprache beantragen müssen für unsere Patienten. Manchmal geht es reibungslos, aber vielmals müssen wir uns noch erklären und nach 6 bis 12 Monaten noch einmal eine Verlängerung beantragen, wieder erklären. Und manchmal hat man schon die Kostengutsprache für ein paar Jahre und das ist mir schon ein paar Mal passiert. Und da kommt noch zwischendurch wieder eine Anfrage, ja, was ist die Indikation dieser Behandlung?
Was passiert, wenn die Kostengutsprache nicht erteilt wird? Wer bezahlt dann?
Wir können einfach nicht den Patienten bezahlen lassen. Und weil es so teuer ist. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Es gibt dann klare Indikationen, wo die Krankenkasse quasi gezwungen ist, die Kostengutsprache zu erteilen. Aber in seltenen Erkrankungen, für welche wir vielleicht keine großen Studien haben, die die Wirkung belegen, vielleicht nur ganz wenig oder nur ein Dutzend Fälle, also für seltene Erkrankungen, hat die Pharma auch nicht unbedingt das Interesse, viel Geld zu investieren für wenig Profit danach. Und dann müssen wir uns ein bisschen aushelfen von Erkrankungen, die ähnlich sind. Dann ist die Krankenkasse nicht gezwungen, diese Kostengutsprache zu bewilligen. Und dann kann es sein, in so einer Situation, dass die Krankenkasse nicht bezahlt. Und dann ist es halt so. Und man kann noch einmal schreiben, das braucht Zeit, oder? Aber man kann das verstehen. Für die klassische Situation, wo man eine klare Indikation hat, die alle Bedingungen erfüllt, bekommt man die Kostengutsprache. Aber auch da, wenn man mich in einem Jahr wieder fragt, ja, was ist die Indikation? Da muss ich sagen, das ist immer noch die gleiche. Und in 3 Jahren und in 4 Jahren, wir reden von chronischen Erkrankungen, da könnte man schon ein bisschen Zeit sparen.
Wie bringen Sie diese Fleißarbeit möglichst schnell hinter sich? Also ich würde das prokrastinieren bis zum letzten Moment.
Aber man kann es nicht prokrastinieren, weil man weiß, wenn ich das nicht habe, dann kann der Patient seine Behandlung nicht beginnen, da hat er Schmerzen bis dann.
Okay, das ist ein genug guter Grund.
Ja, das muss schnell gemacht werden. Auf der anderen Seite, die Berichte, die auf mich warten, die nichts mit Kostengutsprache zu tun haben, die müssen darunter leiden, weil ich die Priorität den anderen gebe. Aber diese Arbeit muss auch gemacht werden.
Jetzt wartet die ja zuhauf auf Sie.
Die wartet jetzt.
Sehen wir sie?
Also wir sehen schon einen Stapel da.
Ich sehe wirklich nur kleine Stapel.
Ja, das ist nicht sehr groß tatsächlich. Meine 130 Berichte, die sind einfach drin im Computer.
Ach, digital.
Ja, das ist digital.
Und wenn es ausgedruckt wäre, wie hoch wäre der Stapel?
Das will ich gar nicht wissen. Ich habe ein bisschen Angst um das Papier, um die Bäume.
Was möchten Sie in der Medizin noch herausfinden und lernen?
Herausfinden? Wenn ich das könnte. Herausfinden, wie man Sklerodermie kuriert oder Lupus oder Rheumatoid Arthritis. Und sonst, was ich machen möchte, ich möchte etwas besser werden mit den Studenten. ja, pädagogisch gesehen, da gibt es noch Luft nach oben.
Kann ich helfen? Ich mache es noch nicht so lange, aber wo hakt es denn?
Ich denke, bei der Präsentation, wie man sie ein bisschen mehr motiviert mitzumachen. Ich glaube, das ist mir etwas besser gelungen dieses Jahr. Ich denke, ich werde immer besser. Aber wahrscheinlich müsste ich die Präsentation etwas kürzer machen und prägnanter.
Menschen zu motivieren ist nicht einfach, habe ich selber gemerkt. Mhm. Ich bin sehr begeisterungsfähig und versprühe das auch. Ich habe jetzt aber gerade einen Unterstützungskurs gemacht und da gehört, dass man das auch übertreiben kann. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, weil es tatsächlich so ist, wenn das Publikum nicht motiviert ist, unter anderem, weil es halt morgens um 8 Uhr ist. Ich hadere auch damit, dass da so wenig passiert. Aber ich glaube, es liegt in der Natur der Sache.
Man würde meinen, die Studenten sind motiviert, deswegen sitzen sie da. Aber es ist tatsächlich so.
Ich kenne diesen Gedankengang, aber ich glaube, es stimmt nicht.
ich glaube, es ist so. Also auf dem Papier sind sie motiviert, aber wenn sie im Amphitheater sitzen, da werden sie schnell einfach das Interesse verlieren. Da muss man so ein bisschen sie animieren und quasi eine Show machen.
Ja, dann frage halt ich, helfen Sie mir? Helfen Sie mir? Was machen Sie für eine Show?
Ja, ich frage Sie, Sie müssen mir antworten. Ich mache Witze. Manchmal lachen sie, manchmal nicht. Ich sehe sie an. Ich versuche einfach überall zu schauen, auch noch in den hintersten Reihen. Wenn sie mir schon ein Lächeln geben, das ist schon mal gut. Ja.
Ich freue mich einfach oft auch über die pure Anwesenheit. Mhm. Man könnte denken, dass es einen Unterschied gibt, einen Motivationsunterschied zwischen Teenagern, die halt noch in der obligatorischen Schulzeit sind und da sind, weil sie müssen, und Studentinnen und Studenten, die das ja freiwillig ausgewählt haben. Aber ich sehe, dass der Unterschied gar nicht so groß ist.
Ja, wahrscheinlich ist es auch nicht so groß. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Studenten einfach da sind, um zu erfahren, was sie für Fragen an der Prüfung bekommen. Hm. Und nicht, weil sie etwas lernen möchten.
Traurig.
Oder, ein bisschen,
oder,
schon ein
oder
bisschen,
einfach die
aber,
Realität.
Aber es ist die Realität. Und was ich noch mache, eben ich versuche, sie für mein Fachgebiet zu begeistern. Ich sage ihnen, dass es mir Spaß macht, dass ich eben gerne punktiere, dass ich gerne noch Ultraschall mache und Kapillaroskopie mache und dass sie bei mir willkommen sind. Und wenn ein oder zwei Studenten schlussendlich Rheumatologie machen, dann freue ich mich schon drauf.
Also mich hätten Sie an der Angel, aber ich bin auch ein wirklich extremer Streber. Und ich glaube, nur die kann man wirklich begeistern. Die anderen machen halt mit. Im Idealfall.
Ja, das ist so. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich denke einfach, die Frage, wie kann ich pädagogisch besser werden, sollte nach der Frage gestellt werden, was ist pädagogisch überhaupt realistisch?
Das ist eine gute Frage und man muss schon sagen, ich komme aus der Klinik. Mein Ziel im Leben war nicht, dass ich die Studenten unterrichte und mein Ziel ist auch nicht, dass ich eine Show abziehe. Und man muss einfach den Unterschied sehen und sehen, dass ich hauptsächlich Klinikerin bin. Und ich finde, die Studenten haben zum Teil sehr hohe Erwartungen an uns, aber sie realisieren einfach nicht, dass wir nicht hauptsächlich Pädagogen sind. Wir sind einfach Ärzte. Ärzte, die gerne unterrichten, meistens. Deswegen sind wir da. Aber das ist nicht, wir haben keine Ausbildung an Rhetorik. Natürlich machen wir verschiedene Kurse, damit wir besser werden im Vortragen von unserem Fachwissen. Wir sind nicht Schauspieler.
Haben Sie denn schon mal in der Vorlesung punktiert, um da ein bisschen auch zu zeigen, wie das
Nein, habe ich nicht. Ich glaube, das wäre aus hygienischen Gründen nicht so gut, mikrobiologisch gesehen.
kann man da nicht mal so drüber hinwegschauen?
Nein, würde ich nicht. Das würde ich nicht. Das wäre natürlich etwas ganz Interessantes für die Studenten. Ja. Ein Video wäre vielleicht eine Idee, wie man punktiert. Ich habe bis jetzt einfach Fotos gezeigt.
Das Video würde besser verfangen.
Ich glaube schon.
Ja. Bei mir wirken Videos auch viel besser als Fotos.
Ja, Sie geben mir da eine Idee.
Vielleicht auch gleich ein Interview mit der Person, die da punktiert wird.
Gute Idee. Da muss ich nächstes Mal bei der nächsten Punktion ein Video machen.
Hey, sehr gern. Frau Dr. Dahn, das war ein tolles Gespräch. Ich hatte nicht gedacht, dass wir uns so sehr über das Unterrichten unterhalten, aber das hat es doppelt spannend gemacht.
Ja, das fand ich auch.
Deswegen wünsche ich Ihnen viel Freude bei Ihrer Arbeit und namentlich bei der Motivierung junger Menschen.
Vielen Dank.
Dankeschön für Ihre Zeit.
Gleichfalls.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier.